Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Thomas Meier und er sitzt bei Jörg Streuli in Uznach in seinem Wohnzimmer, nicht in seiner Praxis. Herr Dr. Streuli, wo ist denn Ihre Praxis?
Meine Praxis ist da, wo sich das Kind am wohlsten fühlt. Und idealerweise nicht bei mir und nicht im Spital, sondern beim Kind zu Hause.
Sie sind Kinderarzt mit Fokus auf Palliativcare. Was heißt das ganz genau?
Also das Wort Palliativcare und Kind, das ist ja schon etwas, was sich gegenseitig beißt. Und ich denke, da muss man oder man fühlt sich dann immer ein bisschen gezwungen, das kurz zu erklären. Und das Erste, was man dann meistens sagt, Achtung, es geht nicht nur um Sterben, wenn wir von Palliativcare sprechen bei Kindern. Und das tatsächlich vielleicht der größte Unterschied zu den Erwachsenen, dass wir bei den Kindern mit Palliativcare-Anspruch eigentlich ans Leben denken und sogar an ein gutes Leben ohne Schmerzen, mit möglichst viel Lebensqualität und möglichst viel Lebenszeit, nur dass die Lebenszeit nicht im Vordergrund steht, sondern die Lebensqualität. Das ist eigentlich so, etwas kompliziert gesagt, die Hauptsache.
Aber festzuhalten ist doch, dass wer Palliative Care benötigt, nicht auf Heilung zählen darf.
Ich würde das darf streichen, sondern mit einem oder eher mit einem muss ersetzen. Also es geht darum, dass wir offen sind für die Möglichkeit, die leider bei gewissen Situationen dann zu einer Gewissheit wird, aber das ist meistens erst dann am Ende der Fall, dass die Lebenszeit verkürzt ist. Und es geht nicht um ein Müssen und eben das ist dann der große Punkt, weshalb dass man häufig zu spät an Palliative Care denkt, das ist eine Disziplin, die Kinder unterstützt, sondern es geht um ein Mehr. Also die Palliative Care unterstützt eigentlich die Kinder in einer widrigen Situation und vor allem auch ihre Familien und Geschwister und hilft ihnen in dieser widrigen Situation, gute Momente, schmerzfreie, positive, schöne Erlebnisse zu haben unter den Umständen, die da sind und gemeinsam mit allen Disziplinen, die drin sind und da drin auch ihre Rolle haben. Also es geht nicht darum, dass wenn ich reinkomme, dass es jetzt oder mein Team, unser Team hineinkommt, dass es jetzt darum geht, etwas weniger zu machen oder etwas abzustellen, sondern einfach nochmals zusammenzusitzen, zu überlegen, so wie gehen wir jetzt weiter und wie können wir jetzt die Lebensqualität nochmals richtig gut in den Mittelpunkt stellen.
Vielleicht mögen Sie ein Beispiel geben für einen konkreten Fall. Mhm.
Man denkt bei Palliative Care vielleicht immer zuerst an Krebs. Das geht vielen so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das jetzt gerade das Wort hören.
Und
das
Nein, ich habe auch an Krebs gedacht, aber es gibt ja viele Einschränkungen, die besondere Unterstützung verlangen.
Genau. Und es ist tatsächlich so, dass es etwa 10% wären Situationen mit Krebs und 90% bei uns zumindest sind Situationen, die eher mit etwas Neurologischem zusammenhängen. Stoffwechsel ist ein großes Thema. Auch das Herz oder Situationen, die mit einem schweren Geburtstraumata zu tun haben. Oder Unfällen, auch das kann vorkommen, dass wir dann nicht die Heilung oder eine alles machende Therapie haben, sondern vielleicht eine gewisse Fokussierung darauf haben, was jetzt vorhanden und möglich ist. Und das Spektrum ist so groß, dass es fast kein Idealbeispiel gibt. Es kann ein Kind sein, wie gesagt, dass bei der Geburt einen sehr schlechten Start hatte und dann auch die Rehabilitation mit ganz starken Grenzen eigentlich sich befassen muss. Und man merkt, das Kind hat im Verlauf seiner Entwicklung eher mehr Probleme. Es hat viele Dystonien, also ein Problem mit der Bewegung und der Kontrolle der Muskeln, das sehr schmerzhaft sein kann. Es hat Probleme mit der ganzen Entwicklung, es braucht spezielle Entwicklungsförderung. Es hat dann vielleicht auch Komplikationen, dass das Hirnwasser nicht abfließen kann, dass es einen Shunt braucht, was wiederum verschiedene Fragestellungen geben kann und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit. Und da sind meistens dann auch etwa 5 oder mehr Disziplinen drin. Und das Kind hat nicht selten dann auch mehr als 10 Medikamente. Das ist dann eine sehr komplexe Situation und Medikamente, mit denen wir uns nicht alltäglich als Kinderärzte beschäftigen. Und diese Komplexität, die ruft meistens dann nochmals nach einem Netz und einem doppelten Boden für die Familie, die ihnen wieder eine gewisse Normalität zu Hause ermöglicht und nicht ein Leben im Spital aufzwingt oder in der Nähe des Spitals. Also, und da kann es sein, dass dann unser Team einen Stellenwert hat für die Familie und die Familie unterstützt. Andere Situationen sind Krankheiten, die vielleicht früher gar nicht heilbar waren und die Kinder früher sehr früh verstarben, heute aber mit der modernen, hochspezialisierten Medizin eine offene Lebenszeit haben, nur einfach nicht eine Heilung möglich ist mit einer absoluten Kontrolle aller Symptome und diese trotzdem weiterhin da sind oder sich auch weiter verschlechtern. Auch das ist nicht selten und auch da ist die Komplexität dann sehr hoch. Und oft ist es dann für die Familie gut, noch ein Team zu haben, das sie begleitet über diese Zeit, durch diese Zeit. Gemeinsam mit dem Team, das sowieso schon dabei ist, mit den Ärzten und Fachpersonen.
Also man kann sagen, sie leisten Normalisierungsarbeit.
Ja, also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir wieder einen Fokus auf ein Leben geben, das man hat dann ein Vorher und ein Nachher. Und es ist eine gewisse Trauerarbeit mit dem Verlassen von dem, was vorher normal war, verbunden. Und es ist ein Begrüßen und ein Willkommen heißen und ein Ermöglichen, in einer neuen Situation sich wieder eine gewisse Normalität zu schaffen. Ja.
Das klingt so, als hätten Sie zwar Medikamente im Köfferchen, aber würden vor allem mit dem Mitgefühl arbeiten.
Das Mitgefühl ist sicher etwas, das den Koffer ziemlich ausfüllt. Das ist so, das gehört dazu. Es ist schön, dass Sie sagen Mitgefühl. Ich glaube, man muss es unterscheiden. Es darf kein Mitleiden sein. Es ist wirklich ein Mitfühlen, das wir versuchen zu leben und gleichzeitig die Professionalität haben, Lösungen aufzuzeigen und nicht einfach, also nur Empathie reicht natürlich nicht. Es braucht ganz konkrete Maßnahmen, die Familien begleitet. Es braucht vor allem ein Vorgehen in Notfällen. Also auch diese Kinder haben Infekte, normale Kinderkrankheiten, ganz normale Fragen, nur sind diese Fragen mit dem Rucksack, den sie schon tragen, oftmals dann nicht einfach zu lösen oder zu beurteilen. Also nur schon ein Kind, das sowieso schon Mühe hat mit Atmung und dann noch einen Infekt, einen normalen Virus bekommt, das muss anders betrachtet werden. Und da braucht das Köfferchen dann schon auch spezielle Maßnahmen für dieses Kind, damit es weder Atemnot hat noch unnötige Vorstellungen auf dem Notfall, wo man vielleicht in dem Moment auch nicht weiter weiß.
Sie sagen, Ihr Team komme häufig zu spät ins Spiel. Warum ist das so?
Also das war sicher in der Vergangenheit ein bisschen das Problem. Es gibt so den Spruch, es ist immer zu früh, bis es zu spät ist. Und das war bei uns ein bisschen unser negativer Wahlspruch über Jahre, dass das Palliativwort einfach nicht mit der Kindheit zusammengehört. Und die Hoffnung, die ist und darf bis zuletzt und darüber hinaus bestehen bleiben. Das ist etwas, was mit dem Palliativ eben nicht in Widerspruch stehen sollte. Aber in unseren Köpfen ist Palliativ mit Sterben und Sterben am Ende verbunden. Und das Ende, das kommt bei Kindern einfach nur dann, wenn es wirklich kommt. Und das war eigentlich ein Fehlschluss, den wir jahrelang aktiv angehen mussten. Und heute haben wir beispielsweise ein Vorgehen, wo wir einerseits bewusster mit der Sprache arbeiten. Also wir haben sicher sehr viel jetzt auch Aufklärungsarbeit geleistet, dass das palliative Wort besser verstanden wird von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und andererseits haben wir die Sprache jetzt auch abgeändert. Also unser Team ist nicht mehr das Palliativ-Care-Team beispielsweise, sondern das Advanced-Care-Team, das erweiterte Team. Und damit sind wir jetzt nicht mehr ganz so sofort belegt. Das hat uns geholfen. Und wir haben beispielsweise einen Fragebogen, der den Fachpersonen und Eltern hilft, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, ohne über Palliative Care als Name zu sprechen. Das ist auch ein Trick, den wir anwenden. Und das hat alles zusammen, hat die Schwellen jetzt eigentlich relativ gut gesenkt. Mittlerweile sind wir in unserem Team, ich kann jetzt für mein Team in der Ostschweiz sprechen, sind wir in den meisten Fällen rechtzeitig und frühzeitig involviert.
Wie würden Sie denn, wenn wir von Sprache sprechen, das Wort palliativ möglichst zugänglich definieren?
Palliativ ist, und das hat Cicely Saunders, die Urmutter und Gründerin der Palliativ-Care-Bewegung, eine Pflegefachperson aus England, schon gesagt. Es ist eigentlich die Situation, wo wir das Leben nicht mehr nur mit Tagen füllen, sondern die Tage mit Leben. Und ja, ganz schnell kommt dann das Wort Lebensqualität dann auch hinein. Also es geht nicht einfach nur um Lebenszeit. Also ich sage immer extra das Wort nur noch hinein, weil die Lebenszeit, die spielt natürlich eine Rolle und die darf eine Rolle spielen. Aber es ist ein Abwägen und die Lebensqualität, die steht im Vordergrund für die meisten Situationen. Es darf auch einmal einen Aufenthalt auf der Intensivmedizin geben oder eine, es kann gut sein, dass Reanimationsmaßnahmen, also der Versuch, das Herz und die Lunge in Funktion zu erhalten, das hat auch seinen Platz, auch in einer Palliativsituation oder eine Chemotherapie oder eine sogar sehr, also wir haben neue Therapien wie Spinraza bei Kindern mit einer sehr schweren, fortschreitenden Muskelerkrankung, der SMA, vor allem Typ 1, die sehr schwer ist und eigentlich immer im ersten Lebensjahr zum Tod geführt hatte. Das war eine Situation, die vorher ganz klar palliativ mit Comfort Care und nicht mehr einer möglichen Verlängerung vom Leben einherging. Und heute mit der neuen Therapie ist es palliativ mit Hoffnung auf ein ungewisses, aber möglichst langes und möglichst gutes Leben. Und beides ist denkbar, beides ist möglich und Palliativ Care hat in beidem seine Rolle. Das, ja, es schließt sich nicht aus, dass Palliativ auch weitergeht. Aber im Vordergrund trotzdem steht für uns der Blick auf die Lebensqualität.
Sie haben vorhin von der Trauerarbeit gesprochen, wenn es darum geht, das alte Normal zu verabschieden und das neue Normal zu begrüßen. Was tun Sie da genau? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist, wenn wir von mir sprechen, ist es natürlich immer das Team. Und das, da haben wir Spezialisten, die sich mit Trauerarbeit beschäftigen, meistens aus psychologischen Berufen, aber es kann auch aus anderen Berufen sein. Wir haben bei uns auch neben einer Psychologin und einer Seelsorgerin auch eine Pflegefachperson, die sich weiter fortgebildet hat in Trauerarbeit. Und da geht es sehr stark darum, die Familien in einem Prozess zu unterstützen, der ein Annehmen einer enorm schwierigen Situation bedeutet. Es ist ein Hineinwachsen. Und das Annehmen, das geht sehr viel um sich selber, um seine eigenen Bedürfnisse, um seine eigene Reaktion und oszilliert häufig auch zwischen den Extremen, also so wie es uns ja auch zum Teil geht mit Ablehnung und Annahme von einer neuen Situation, ist das meistens ein langfristiger Prozess, der viel Zeit braucht und der nicht einfach ein klares Endziel hat. Es ist eigentlich ein Lernen, mit einem Rucksack umzugehen, der da bleibt. Und das ist vielleicht auch etwas, man hört ab und zu von Menschen, die in einer Trauerphase sind, dass sie von ihrem Umfeld darauf angesprochen wird, also jetzt ist doch langsam mal gut und jetzt bist du doch vielleicht drüber hinweg oder darfst einmal drüber hinweg sein oder sogar Sätze wie vielleicht könntet ihr jetzt einfach ein weiteres Kind haben. Das kommt alles vor als gut gemeinte, zum Teil auch einfühlsame Tipps. Und was da untergeht, ist dann wahrscheinlich, dass das Kind, das auf unserer Welt gestorben ist, das ist für die Eltern weiterhin da, darf da sein, auch für die Geschwister. Und das ist wahrscheinlich auch eben Trauerarbeit. Es geht nicht um ein Vergessen, sondern um ein Annehmen von einer Situation, die neu ist, in einer anderen Form weitergeht. Und ja, ein Kennenlernen dieser neuen Situation, seinen eigenen Bedürfnissen und der Möglichkeit, darüber zu sprechen, eine neue Sprache zu finden.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann stelle ich mir das fast vor wie einen Geistlichen, der zu den Menschen nach Hause geht und hauptsächlich mit ihnen redet über ihre Gefühle und Bedürfnisse. Trifft das zu?
Also es ist sicher so, dass wir einen Seelsorger nie ersetzen können und auch nicht ersetzen wollen. Und vor allem wäre jetzt für mich die Frage zurück, was denn ein Geistlicher auszeichnet. Also es hat sicher damit zu tun, dass wir ein Stück weit mit etwas Transzendentem arbeiten und das bewusst in unsere Arbeit mit einschließen. Es geht nicht nur um die Medizin. Oder anders gesagt, die Medizin hat wahrscheinlich ganz viele spirituelle Aspekte, die vielleicht in unserer hochspezialisierten Medizin eher ein bisschen zu kurz kommen. Es ist ein Zusammenarbeiten. Wie gesagt, die Seelsorgerin, die Seelsorgenden sind teils unseres Teams, aber sie müssen nicht immer vor Ort sein. Also wir arbeiten gemeinsam und wir merken oder sollten merken als Fachpersonen, als professionelle Fachpersonen, wo unsere Grenzen sind. Und ich kann nicht eine Seelsorge übernehmen, aber wahrscheinlich ist es unser Anspruch, dass wir das Bio, Psycho, Sozio, Spirituelle in unserer Arbeit vertreten können und mit einbeziehen können.
Aber Sie machen diese Arbeit schon auch, weil Sie Sie sind. Mhm. Mit Ihren persönlichen Fähigkeiten und Qualitäten.
Ja, also das ist für mich eine große Frage. Was sind eigentlich die Qualitäten, die ein Arzt, eine Ärztin braucht, um als Arzt und Ärztin wirken zu können und nicht nur, Anführungszeichen, als Mediziner und Medizinerin?
Nachdem ich ja diesen Podcast habe und mit Ärztinnen und Ärzten spreche, würde ich sagen, das hängt stark von der Disziplin ab.
Mhm. Also, würde ich auch sagen.
Also ich glaube, ein Notarzt braucht eine andere Qualität als jemand wie Sie oder eine Onkologin. Auch nur schon, weil er in einer ganz anderen Situation ja zur Patientin, zum Patienten herankommt und was anderes gebraucht wird von ihm. Deswegen habe ich als Außenstehender nach all diesen Gesprächen den Eindruck, dass das persönliche Wesen bestimmt auch die medizinische Disziplin stark mit. Es gibt ja diese Rotation in der Ausbildung und Wenn Onkologinnen und Onkologen erzählen, wie sie bei der Onkologie gelandet sind, dann sagen die alle, habe ich so nicht gesucht, aber gefunden. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich habe es gesucht und lange nicht gefunden, weil es die Palliativcare noch nicht gab, vor allem für Kinder und Jugendliche nicht, als ich Arzt war oder Arzt geworden bin am Anfang. Und dann bin ich als erstes in die Ethik gekommen und konnte da gewisse Grenzen und Handlungszwänge, also so die technisch-therapeutischen Imperative, hinterfragen lernen und mich auch ein bisschen den ganz schwierigen Situationen widmen, die mich schon von Anfang an angezogen haben und wo ich mich auch am wohlsten fühle in meinem Berufsbild. Da, wo es komplex ist und da, wo nicht immer gerade die Antwort im Vordergrund steht oder ganz klar aufleuchtet.
Worauf führen Sie das zurück?
Ich glaube, wir haben alle unsere Geschichte und die ist jedes Mal sehr komplex und interpretationsbedürftig und hat wahrscheinlich, die verändert sich wahrscheinlich mit unserem Alter auch, weil wir immer wieder anders zurückschauen. Wir haben alle, glaube ich, ganz viele einzelne wertvolle Edelsteine im Rucksack, die uns, oder Proviant, den wir gepackt haben. Ehrlich gesagt, ich glaube, und damit zurück auf Ihre erste Frage, wegen dem Arzt und was es denn ausmacht, für so einen Arzt das machen zu können, ich glaube, es ist nicht so etwas ganz Spezielles, was ich mache. Es ist eigentlich das, was der Landarzt vor 100 Jahren, vor 50 Jahren idealerweise in seinem Alltag tagtäglich gemacht hat. Und ich glaube auch, dass Kinderärzte heutzutage viel mehr Palliativcare machen, als sie sich eigentlich bewusst sind. Man könnte es aber noch besser machen und man könnte sich jetzt auch wehren, dass die Praxis nicht komplett durchstrukturiert wird und nur noch mit Viertelstundentakt ein Patient nach dem anderen in drei verschiedenen Zimmern verteilt, quasi auf verschiedenen Planungsschienen die Praxis ausfüllen, so dass man dann halt keine Zeit hat für einen dringenden Hausbesuch und keine Zeit für ein Kind, das halt eine Stunde braucht, um zu verstehen, was jetzt wirklich das Problem hinter einer Notfallsituation ist. Ich glaube, das ist dann nochmals ein anderes Thema, wie heutige Ärzte das noch machen können. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt etwas ganz Spezielles mache, sondern eigentlich das, was genuin ärztlich ist. Die Lebensqualität, das Kind, die Familie, seine Lebenswelt in den Vordergrund zu stellen und nicht die Therapie per se nur anzuschauen. Oder irgendeinen Outcome-Parameter, den wir von Studien kennen, sondern das Kind anzuschauen. Ich glaube, das gehört eigentlich zum Kern vom ärztlichen Beruf. Und vielleicht muss man es wieder ein bisschen herausschälen, dass das wieder deutlicher wird.
Sie sagen, Sie fühlen sich wohl in diesen Situationen und bei diesen Familien. Das mag ja auf den ersten Blick etwas widersprüchlich erscheinen, wenn man sich vorstellt, da geht man auf Hausbesuch zu einer Familie mit einem todkranken Kind oder sehr kranken Kind. Da denkt man ja zuerst mal an eine sehr traurige Stimmung. Mhm. Und die ist ja vermutlich schon auch da, aber Sie sprechen trotzdem von Wohlfühlen.
Ich glaube, es ist ein liebenswürdiger Blick auf eine Situation, die komplex ist. Und liebenswürdig im Sinn von, man sucht das Menschliche da, wo vielleicht die Medizin nicht mehr einfach eine Antwort hat. Und wo die Medizin teilweise, das muss man auch sagen, vielleicht auch keine positive Rolle mehr gefunden hat und findet. Also ganz typischerweise sind es dann schon Situationen, wo die Eltern zigfache Notfallkonsultationen hinter sich haben mit einem körperlich und geistig schwerst mehrfach beeinträchtigten Kind und merken, das ist jedes Mal vielleicht ein Assistenzarzt in Ausbildung zuerst gekommen, nachdem dass wir schon eine Stunde gewartet haben. Und der wusste dann auch nicht weiter. Wir wurden dann entweder nach Hause geschickt oder hospitalisiert und auch da konnte dann nicht wirklich geholfen werden. Und diese Erfahrungen, die prägen seine Familie dann auch. Und wenn jemand nach Hause kommt, wenn man sich diese Zeit nehmen kann, und wir sind im Moment ein Team, bei dem die Hausbesuche fest dazugehören, wo das aber noch nicht selbstverständlich ist und wo wir das auch weiter klären müssen, dass das kantonale Aufträge sind. Also das Gesundheitswesen ist eigentlich noch nicht dafür ausgelegt und das sind offene Diskussionen, dass diese Hausbesuche akzeptiert werden. Aber wenn wir das machen, dann ist das jedes Mal eigentlich ein schönes Erlebnis, von etwas geben zu dürfen und etwas kennenlernen zu dürfen. Und es ist eine, es gibt ein schönes Wort im Deutschen, das es, glaube ich, nur im Deutschen gibt, Demut. Es hat etwas mit einer großen Demut zu tun, für so eine Familie da zu sein. Demut kommt, oder ist eine mögliche Quelle von Dienmut, Mut zu dienen und für eine Familie da zu sein. Und es braucht wahrscheinlich etwas Mut, in so eine Situation hineinzukommen, aber es kommt unheimlich viel zurück. Und viel wichtiger noch als das ist natürlich, man kann sehr, sehr viel geben. Und der Familie die Sicherheit geben, dass sie im richtigen Moment eine Nummer hat, wo jemand erreichbar ist, der sie versteht, sie kennt und die Situation bestmöglich, es gibt nicht immer gerade eine richtige Entscheidung, aber bestmöglich einschätzen kann und dann vielleicht die nötigen Maßnahmen treffen hilft. Das ist eigentlich das, was uns, glaube ich, schon auszeichnet und was auch ein Ärzteberuf so schön macht, wenn man das noch sieht und machen kann.
Empfinden Sie Dankbarkeit?
Enorm, enorm. Das ist schon, ich glaube, das trägt mich natürlich durch den Tag von morgens bis abends und endet meistens dann auch mit der guten Nachtgeschichte und dem zu Bett bringen meiner eigenen Kinder. Das ist eine große Dankbarkeit dabei. Aber auch im Beruf und mit den Familien. Nicht nur, da kann auch Wut, Trauer, Unverständnis, genauso wie das die Familien erleben, auch bei uns sein. Das ist natürlich, wir sind nicht dankbar für die Krankheit der Kinder, das ist ganz klar. Das ist eine Schweinerei, dass Kinder so schwer krank werden, dass das Leben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, die Entwicklung, das Aufwachsen, und dass Eltern ihre eigenen Kinder begraben können, das ist unaussprechlich schlimm. Da fehlt uns die Sprache in der Gesellschaft.
Sind Sie da manchmal dabei bei diesen Beerdigungen?
Ich versuche immer dabei zu sein, wenn es geht. Leider kann ich es nicht immer von zeitlichem her, aber das gehört dazu, fühlt sich auch richtig an. Wir bleiben mit den Familien in Kontakt über den Tod hinaus. Also das gehört einerseits zu unserer Professionalität, ist aber auch ein Bedürfnis, das wir haben, dass wir da nicht einfach abschließen, sondern wir auch sicherstellen, etwas, das begonnen wurde als Prozess, als Begleitung, auch weiterhin zu begleiten. Und da kommt auch unsere Trauerbegleitung mit auf diesen Prozess. Und die ist vorher dabei und geht über diese Grenze des Todes hinaus mit den Eltern den Weg weiter.
Womit hadern Eltern von schwerkranken Kindern am meisten?
Ich glaube, da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, eine Bewertung zu machen, was jetzt am meisten da ist. Und jede Familie ist ja für sich in dem Sinn eigentlich mit ihren Problemen dann auch am Kämpfen. Also ich glaube, da hat sicher nur schon, dass ein Kind nicht diesen Weg gehen kann, der eigentlich per Definition einem Kind zusteht, ist unaussprechlich schlimm. Das ist etwas, das in unserer Evolution nicht vorgesehen ist. Und da wirkt alles in unserem Körper, in unserer Psyche eigentlich dagegen. Wir sind da, wir müssen für unser Kind da sein. Das beginnt mit einem Kind, das nicht richtig ist. Das tut unserem Herzen weh, das tut uns weh. Und ein Kind, das wir ernähren müssen oder dann vielleicht auch sehen, die Ernährung, die künstliche Ernährung tut dem Kind nicht mehr gut. Das ist eine, eine Tatsache, die man eigentlich nicht akzeptieren kann, darf. Da sind wir wahrscheinlich als Eltern in einem Programm drin, das dafür nicht vorgesehen ist. Und das Hadern, das hat dann etwas sehr Persönliches. Ich glaube, das hat viel zu tun mit sich, mit Gott, mit der Welt, je nachdem, wie man eingebettet ist. Es gibt viele Familien, die das Hadern fast nicht kennen. Also es gibt, man erlebt oder wir erleben immer wieder unglaublich starke Familien, die damit umgehen können, weil sie eingebettet sind in einer Kultur, in einem Glauben, in Freunden und eine enorme Weisheit haben und trotzdem natürlich einen ganz, ganz tiefen Trauerprozess durchlaufen müssen. Aber das Hadern ist etwas, das ja auch damit zu tun hat, dass man etwas bereut. Und das, ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, das nicht in die Leute hinein zu interpretieren. Aber es ist eine gute Frage, weil das Bereuen muss man aktiv auch besprechen. Also es kommt häufig ein Schuldgefühl auf bei Eltern, die aus unserer Sicht, aus medizinischer Sicht, überhaupt keine Schuld haben. Aber ein Kind, das mit einer Genetik geboren wird, die dem Kind das Leben dann natürlich halt vielleicht verkürzt, das ist etwas, was man als Eltern aktiv besprechen muss, dass das nicht mit Schuld zu tun hat. Und trotzdem wird da wahrscheinlich das Hadern dann auch in diese Richtung ein Thema werden in der Trauerbegleitung.
Was bedeutet das alles für Ihre eigene Vaterschaft?
Also ich war bereits mit diesen Themen ja vor meinen Kindern in engem Kontakt und es hat sicher mich nochmals etwas emotionaler gemacht, wenn man eigene Kinder hat, aber ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert auf meine Vaterschaft. Was aber wirklich da ist, ist natürlich ganz viel Dankbarkeit und man nimmt gewisse Dinge vielleicht ein bisschen gelassener, wenn man weiß, was die Option B, C und D und bis Z ist. Das macht er.
Also wie es auch sein einem, könnte.
Genau. Also es macht mich wahrscheinlich nicht zu einem besseren Vater, weil ich da gewisse Dinge dann vielleicht auch zu locker nehme. Aber
Nehmen Sie zu locker?
Ich glaube, es sind ganz alltägliche Dinge, die wir ab und zu in Erziehungsstil ja machen müssten. Und wenn man dann über gewisse Dinge lacht, die vielleicht sonst auch ernst sein könnten, oder wenn man sie weglacht, weil man sich jetzt nicht in einen Ernst begeben möchte, weil das gerade für einen nicht ganz passt. Also das Ernst ist eine Überschätzung des Lebens, hat doch der Mozart bei Hesse Steppenwolf gesagt. Und ich würde sagen, das ist eine Unterschätzung des Lebens eigentlich. Wenn man zu ernst ist, unterschätzt man eigentlich die ganze Pracht und den Wert, der das Leben hat. Und das hat, glaube ich, zum Teil muss man aber auch die kleinen Probleme ganz ernst nehmen. Und das ist vielleicht ab und zu, ich brauche wie ein Neopren, den ich nach meiner Arbeit kurz abziehen kann, oder einen Sprung ins kalte Wasser, der mich wieder in die Welt zurückholt, der kleinen Probleme, die auch wichtig sind. Das tut mir übrigens auch noch gut, dass ich einfach normaler Kinderarzt sein darf, für ein paar Familien in der Praxis zu sehen. Es muss nicht immer das ganz schwere Problem sein, das einem den Schlaf raubt, sondern es kann auch ein gesundes Neugeborenes sein, das einfach noch nicht seinen Schlafrhythmus hat, der eine Familie total destabilisiert. Und das ist dann genauso auch etwas, das schlimm ist und einen an die Grenzen bringt und bringen darf. Und das, ich glaube, dieses Kalibrieren, das tut mir gut, das merke ich auch in der eigenen Erziehung, dass ab und zu brauche ich das dann wieder. Aber ich denke, das ist vielleicht ein Thema für meine eigene Vaterschaft. Und sonst ist es aber einfach Teil vom Alltag. Also wie gesagt, ich glaube, was ich mache, ist das, was Ärztinnen machen. Sie sind da für ihre Familien, Patienten und versuchen, die Situation möglichst im Ganzen zu verstehen. Das ist eigentlich das, was man im Arztberuf lernen sollte. Und und sich auch die Zeit weiterhin nehmen lassen müsste oder nehmen können müsste. Es wird nicht einfacher und ich glaube, wir müssen uns als Ärztinnen und Ärzte auch wehren, dass dieser Blick nicht verloren geht.
Sie haben den Glauben und Gott erwähnt. Hat Ihre Arbeit Sie diesbezüglich geprägt? Sind Sie religiöser geworden, weniger religiös?
Nein, ich glaube, meine eigene Religiosität, die ist hinterfragt worden in meiner Jugend. Ich war in einem katholischen Internat, in Einsiedeln, als Reformierter und hatte da eigentlich schon eine, ich würde jetzt sagen, gesunde Distanz zu Dogmatismen und gleichzeitig habe ich es nie ganz verloren, was mir Religiosität als Wert bedeuten darf. Und das hat sich gar nicht geändert in der Arbeit mit Kindern, die schwer krank sind und auch sterben können. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass ich in meiner Arbeit erlebt habe, was Religiosität und ein Glauben an etwas Größeres, als wir selber sind, für Familien bedeuten kann in einer Ausnahmesituation. Und das ist einfach nur schön zu sehen, wenn jemand damit in einer so schwierigen Situation, wenn ein Kind verstirbt, getragen ist und getragen wird. Und im Gegenzug haben wir auch gesehen, wie stark ein Dogma zwischen den Eltern und dem Kind stehen kann und eine zusätzliche Angst ergeben kann, das Falsche zu machen. Also gerade bei der Entscheidung, eine Maschine zu stoppen, die eine Funktion am Leben erhält, wo aus ärztlicher Sicht möglicherweise nicht mehr das Leben überhaupt da ist, vielleicht, wo wirklich vieles sich leider schon verabschiedet hat, da kann es sein, dass dann die Religiosität sogar eine Hürde ist, um mit sich selber in dem Moment auch zu einer richtigen, guten oder gut anfühlenden Entscheidung durchzuringen. Das erleben wir auch. Es gibt wie beides. Aber und persönlich, wie gesagt, glaube ich, kann ich das gut trennen und bin sehr dankbar, dass ich eine kulturelle Wurzel habe, aber es ist für mich jetzt nicht im Mittelpunkt oder im Vordergrund in meiner Arbeit.
Es gibt also die klassischen Streitthemen zwischen Eltern, Erziehung, aber halt eben auch Gesundheit. Wie ist das bei Eltern von schwerkranken Kindern? Sind die dann immer noch manchmal völlig verschieden oder schweißt sie das auch etwas zusammen?
Es gibt auch diesen Ausdruck aus Anna Karenina, dass sich alle glücklichen Familien gleichen und jede unglückliche Familie für sich alleine und einzigartig unglücklich ist. Und ich glaube, es gibt hier wahrscheinlich ganz viele Beispiele dafür, dass es zusammenschweißen kann, wenn man es übersteht oder merkt, erlebt, was man gemeinsam sich Gutes tun kann. Und es kann das Gegenteil sein, dass man sich in seinem Schmerz nicht mehr versteht und ja, aneinander vorbeitrauert und sich in dem Moment eben nicht stützen kann. Und auch dieses Erlebnis kann sehr prägend sein. Ich persönlich habe keinen Hinweis, welche Familie das eine oder das andere machen kann. Es ist für mich jedes Mal sehr traurig zu sehen, wenn sie sich weiter auseinander entfernen, auch wenn psychologische Unterstützung, Paar, Coaching oder Therapie angeboten wird oder da ist. Also das versuchen wir natürlich, die Familien zu stützen. Aber es kommt immer wieder vor, dass so ein Ereignis, das erleben wir schon, ich kann keine Prozentzahl sagen, aber nicht selten, dass sich Familien eher auseinander bewegen nach so einer tektonischen Plattenverschiebung, die so ein schweres Ereignis dann bedeutet. Ich glaube, es gibt beides. Wir versuchen es so gut wie möglich zu unterstützen. Vielleicht ist es ja auch ein Katalysator, der etwas beschleunigt, was ohnehin passieren würde im Verlauf des Lebens. Möglicherweise sind dann auch unsere unsere Machbarkeit der Unterstützung und der psychologischen und Trauerbegleitung dann auch begrenzt. Also ich würde da den Demut auch nochmals ins Spiel bringen und sagen, man darf auch für die Paare und für die Menschen da sein, auch wenn man merkt, es geht jetzt auseinander. Vielleicht gibt es auch da trotzdem ein gutes Trauen und ein guter Prozess. Und ja, die Familie, meistens sind ja noch Geschwister, auch involviert. Das ist dann immer am schwierigsten. Dann ist es einfach wichtig, dass niemand vergessen geht in diesem Prozess.
Wieso ist das am schwierigsten?
Ich glaube, Geschwister haben eine ganz tragende Rolle, die wir erst langsam erkennen. Auch Großeltern übrigens. Also wir haben in der Pädiatrie so ein bisschen traditionell einen starken Fokus auf die Eltern, beziehungsweise meistens auch auf die Mutter, die historisch oder in den letzten Jahren jetzt immer noch viel häufiger in die Kinderarztpraxis kommt als der Vater. Es beginnt sich jetzt etwas zu ändern. Aber da ist einfach ein starker Fokus auf die Triade zwischen Kind, Fachperson und Eltern. Und die Geschwister, die gehen halt mit oder gehen nicht mit und bleiben dann bei den Großeltern in dieser Phase, wenn es dem anderen Kind nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, eine Verantwortung, wenn man ein Kind begleitet mit einer potenziell lebensverkürzenden Krankheit, dass man, wenn wir von umfassender Begleitung sprechen, das Geschwister nicht vergessen. Das ist genauso ein Teil dieser Krankheit und ein Teil der Familie, das Unterstützung braucht, Verständnis braucht, Zeit braucht. Und es gibt ganz viele tolle Angebote jetzt, die beispielsweise den Eltern und dem gesunden Geschwister ermöglichen, ein Wochenende wegzugehen. Und wir versuchen das sehr zu fördern und nicht zu vergessen. Und trotzdem ist es jedes Mal für uns auch nicht ganz einfach. Wir kommen natürlich hinein für das Kind, das uns medizinisch und in dem Moment dann sehr dringend oftmals braucht. Und da kommt nicht die erste Frage zum Geschwister. Aber wir versuchen es und wir werden, glaube ich, jetzt auch besser darin.
Was ist eine weitere Optimierungsmöglichkeit Ihrer Arbeit, die Sie sich wünschen oder auf die Sie hinwirken?
Was jetzt ein großes Thema wurde in den vergangenen Jahren, ist das sogenannte Case Management. Und das ist ein furchtbarer Ausdruck. Ich glaube, wir sollten das Wort Case streichen aus dem Wortschatz. Also wir sind keine Fälle und unsere Kinder schon gar nicht und die Familien auch nicht. Aber es ist eigentlich etwas, die Versicherungen dürfen das von mir aus noch brauchen. Aber es ist etwas, was wir haben es jetzt als Advanced Care Management umbenannt, also ein erweiterter Blick auf das, was ohnehin schon organisatorisch anfällt und versuchen, Familien da zu unterstützen in ihren Bedürfnissen, die ein normales Familienleben eigentlich überschreiten. Also dass die Eltern werden ohnehin zu ExpertInnen für ihre eigene Frage, für ihre eigenen Probleme und das Problem des Kindes, aber man muss noch so viel organisieren, was Versicherungsfragen angeht, was die Koordination von Terminen angeht. Eltern müssen kämpfen, dass sie Beiträge erhalten, finanzielle Beiträge, dass ihnen Hilfsmittel bezahlt werden, dass Medikamente, die aus unserer Sicht absolut nötig sind, aber halt medizinisch noch nicht genügend untersucht in ihrer Wirksamkeit, aber wir wissen, dass es in dem Moment halt dann auch nichts anderes gibt, das wir jetzt noch versuchen können, was vielleicht von der Krankenkasse übernommen wird. Und das sind alles Sachen, die oftmals auf die Familien zurückfallen, auch noch zu organisieren. Gar noch nicht gesagt wurde, dass die Familien dann vielleicht auch noch arbeiten möchten und trotzdem noch nach Betreuungsangeboten suchen und so weiter. Also das diese Form von organisatorischer Arbeit sollte den Familien zumindest als Angebot ein Stück weit erleichtert werden. Und das ist etwas, was wir jetzt seit ein paar Jahren aktiv angehen. In unserem Team haben wir drei Mitarbeitenden, die als ACMs, also Advanced Care Managerinnen, angestellt sind. Ich bin froh für bessere Namen, wenn sie einen guten Vorschlag haben.
Ich habe mir gerade überlegt, was sie gerade machen, ist ja Advanced Care. Aber das ist auch nicht ideal.
Ja. Ja, es ist halt, die Care ist tatsächlich ein Wort, das wir jetzt im Deutschen nicht richtig übersetzen können. Wir haben Palliativversorgung geht gar nicht. Also ich glaube, dass das Wort Versorgung, finde ich, muss auch gestrichen werden oder ist mindestens sehr behaftet. Da denke ich jeweils an Kinder der Langstraße und ich habe keine richtige bessere Übersetzung als dieses englische Wort zur Hand und darum sind wir ja immer noch am Suchen. Aber und wir haben drei Personen, die sich eigentlich über 100% damit befassen, wie man die Familie so unterstützen kann, dass sie genügend Zeit und Kraft hat für ihr eigenes Kind und für die Geschwister und sich nicht mit administrativen Hürden beschäftigen muss, Tag ein, Tag aus. Und das ist sicher etwas, was wir in naher Zukunft noch verbessern können, schweizweit vor allem ausbreiten können, als ein Netz, ein Regenschirm, der die Familien einigermaßen trocken hält. Und das andere, was wir in Zukunft noch besser machen können, kommt wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe, dass Palliative Care etwas ist, das einfach genuin zum ärztlichen Beruf gehört. Die Lebensqualität im Blick zu behalten und abwägen zu können, dass vielleicht alles, was jetzt gerade von einer Pharmafirma angeboten wird oder was wir machen können, von dem, was in Studien neu kommt, nicht einfach unhinterfragt nutzen, sondern abwägen gegenüber dem effektiven Benefit für ein Kind und seine Familie. Das ist im Kindeswohl, das ist es ja immer das Kind und die Eltern und ich glaube, wir können das nicht auseinander dividieren, dass Winnicott, ein Kinderarzt und Psychoanalytiker, hat das so gesagt, dass there is no such thing as a baby. Also es gibt nicht einfach ein Baby, sondern es gibt ein Baby und die Eltern, das gehört zusammen. Und das gilt eigentlich im ganzen Kindesalter so. Und diese Situation genau zu verstehen, bedeutet dann auch Therapien anders zu gewichten in gewissen Situationen. Und ich glaube, diese Form von Offenheit, sich im ärztlichen Beruf einfach wieder auch in der eigenen Begrenztheit wohlzufühlen und nicht etwas zu machen, weil man es machen kann, sondern zu machen, weil es effektiv nach aller Abwägung auch gut ist und erscheint für die Familie, das ist etwas, wo wir vielleicht immer wieder besser werden müssen, um gut zu bleiben. Also das ist ein Auftrag an uns, der einfach bleibt. Und das Dritte, wo wir noch besser werden können, denke ich, ist die Zusammenarbeit. Also wir sind mittlerweile eine Medizin von Spezialisten, also wirklich eine Spezialistinnenmedizin, die sehr selbstverständlich und sehr, sehr viel Gutes macht und funktioniert und das erfordert sehr viel Koordinationsarbeit, also da kommt wieder zurück zum Case Management, aber eben auch Zusammenarbeit und zu realisieren, dass wir nur gemeinsam als Team gut sind für die Familie, das ist nicht einfach für jeden Spezialisten, jede Spezialistin. Ich glaube, das ist etwas, was wir im Studium auch noch mehr den jungen ÄrztInnen mitgeben müssen, dass es erst die Zusammenarbeit für die Familie und mit der Familie, im Sinne, es gibt so das Shared Decision Making, oder die partizipative Entscheidungsfindung, wo die Familie ein wichtiger Teil ist, und aber eben auch das Team wichtig ist. Das ist etwas, was wir glaube noch verbessern können und weiterhin verbessern müssen. Dranbleiben müssen.
Sind Sie gern Arzt in der Schweiz? Wären Sie woanders lieber Arzt?
Also ich bin sehr, sehr dankbar, in der Schweiz Arzt sein zu dürfen. Wir machen ja mit dem Hilfswerk Ukraine im Moment kontinuierlich Hilfslieferungen in die Ukraine und erleben dort hautnah ein ganz anderes Gesundheitswesen, wo man halt kein Toilettenpapier hat, wenn man es nicht selber mitbringt, also extrem ausgedrückt, und dementsprechend natürlich die Medizin und alles auch nicht selbstverständlich ist. Und das muss einem auch wieder ein bisschen bewusst werden, was für ein Geschenk das Gesundheitswesen in der Schweiz ist und wie großartig es in ganz vielen Belangen funktioniert. Und gleichzeitig ist es klar, jedes Gesundheitswesen ist eigentlich für sich ein Businessmodell, das immer wieder hinterfragt werden und auch zurückgebunden werden muss. Also es geht nicht schlussendlich, am Schluss geht es nicht um einen Profit und um eine Zahl am Ende, sondern es geht um das Wohl eines hilfesuchenden Menschen, demgegenüber wir eine Verantwortung haben. Und das fordert, denke ich, vom Gesundheitswesen ein kontinuierlicher Austausch zwischen den verschiedenen Players, die da sich auch zu Recht einen Platz gesucht haben. Ich bin sehr dankbar für Pharmafirmen, dass die etwas entwickeln, und das sollte auch einen Preis haben. Das muss ja auch bezahlt werden, das ist in Ordnung. Aber es darf nicht sein, dass wir da die Kontrolle darüber verlieren als Ärzte und quasi nur noch am Ende der Kette das akzeptieren und dann einfach nehmen, weil es kommt, sondern das, was angewendet wird, muss schlussendlich sinnvoll sein und muss auch vom Preis her mit dem Gesundheitswesen nachhaltig sein. Mittlerweile gibt es Medizin wie das Zolgensma, das ich am Anfang kurz erwähnt habe, das über 2 Millionen eine Therapie kostet. Das ist für unser Team, unser PAC, das Advanced Care Team, wäre das 5 Jahre oder 4 Jahre eine Finanzierung des ganzen Teams. Und das sind keine Verhältnisse. Und wir kämpfen wirklich um jede Stelle im Moment. Es ist nicht einfach, Advanced Care, Palliative Care für Kinder erfolgreich umzusetzen. Das macht zum Teil schon ein bisschen, hat ein gewisses Frustrationspotenzial, wenn man das sieht im eigenen Gesundheitswesen. Also es ist nicht alles nur rosig, sondern es sind viele Aufgaben, die wir haben, die wir auch ernst nehmen müssen und angehen müssen und gemeinsam zusammensitzen und klären, was wir eigentlich wollen mit dem Gesundheitswesen. Aber das machen wir jetzt auch.
Sie sind ganz offensichtlich ein Mann, der auf Sprache achtet und viel mit Sprache arbeitet. Können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch empfehlen, in dem Ihrer Meinung nach schön und sorgfältig mit Sprache umgegangen wird?
Es gibt für mich unzählige Bücher, die mir auf meinem Weg irgendwo etwas bedeuten, und ich würde, glaube ich, nicht eines herausstreichen wollen.
Nur weil Sie eines nennen, heißt das ja nicht, dass die anderen nicht mehr da sind.
Ich weiß nicht einmal, was ich jetzt empfehlen würde, ohne nicht den anderen irgendwo...
Okay, das letzte Gute, das Sie gelesen haben.
Das letzte, was ich jetzt gerade wirklich noch zur Hand habe, noch nicht ganz fertig habe, ist von Gabriele von Arnim. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Und denke da...
Wie sinnbildlich für unser Gespräch. Was gefällt Ihnen daran?
Ich denke, es ist tatsächlich ein Beispiel im doppelten Sinne, dass Sprache wichtig ist und doch nicht alles bedeutet. Es geht um einen Menschen, der die Sprache und die Artikulation verliert und der Umgang damit. Also wie man mit einem Menschen den letzten Weg geht, der sich nicht mehr gleich ausdrücken kann. Und bei uns in der Kinder- und Jugendmedizin ist es ja eigentlich so, dass viele Kinder das nicht so entwickeln können, wie wir es uns gewohnt sind oder wie wir es erwarten. Und trotzdem haben wir bei allen Kindern, die wir begleiten, in irgendeiner Form einen Zugang, der uns einen Blick in eine Welt ermöglicht, die da ist und die da bleibt, die über den Tod hinaus geht. Und ich glaube, das Verständnis, da braucht es nicht nur gesprochene Sprache, sondern ein Verständnis für uns, unser Blick in eine Welt, die uns eröffnet, wenn wir uns selber genug offen zeigen gegenüber einer Welt, die da ist und sie ist da. Und das kommt hier in diesem Buch auch ein bisschen zum Tragen.
Sagen Sie bitte nochmal Autor und Titel.
Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand.
Auch dieses Gespräch ist ein vorübergehender Zustand. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Streuli, für Ihre Zeit und Ihre Offenheit. Es war sehr berührend, was Sie alles gezeigt haben. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank Ihnen für das Interesse an unserer Arbeit.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertriftmediziner.ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.